Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch noch von mir. Einige habe ich schon begrüßt. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Carmen Lind. Und das Predigtthema steht schon da vorne, Nachfolger lieben anders. Und ich möchte gern mit einer ganz persönlichen Frage an euch starten und die dürft ihr gerne für euch selbst beantworten. Erinnert ihr euch noch daran, wie das ist, wenn man so richtig verliebt ist? Das ist bei dem einen oder anderen vielleicht schon ein bisschen länger her. Vielleicht ist das aber auch was, was du sagst, das ist noch ziemlich aktuell bei mir, aber ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl des Verliebtseins. Und ich habe euch eine kleine Geschichte am Anfang mitgebracht und das Schöne ist, Liebe ist keine Frage des Alters und Verliebtsein auch nicht. Und mir ist vor ein paar Wochen diese schöne Geschichte begegnet. Das sind John und Phyllis Cook. John und Phyllis Cook leben in den USA in einem Seniorenheim. Und die beiden haben sich vor einem Jahr ineinander verliebt. Und nachdem sie ein Jahr miteinander nur so befreundet waren, haben sie sich dann entschlossen zu heiraten. Und die beiden haben ihre Geschichte auf CNN, habe ich die gefunden, geteilt. Und das Interessante ist, Phyllis ist 103 Jahre alt. Und John ist 100 Jahre alt. Und ich finde, da sieht man, dass Liebe kein Alter kennt, keine Grenze kennt, dass Liebe mutmachend ist, auch noch im hohen Alter, das mal zu erleben. Und die haben erzählt, sie haben genau diese Schmetterlinge im Bauch erlebt und sie wollten das dann festmachen. Und ich finde das mega. Ich habe auch gegoogelt, sie leben noch beide. Also ist alles ist noch in Ordnung. Ja, wenn wir am Anfang so verliebt sind, das ist ja so Schmetterlinge im Bauch, nicht essen können, an nichts anderes denken können. Der andere ist so der tollste Mensch, den man sich vorstellen kann. Man wünscht sich nichts mehr und dann fragt man sich so, er liebt mich nicht, sie liebt mich nicht. Und dann wünschen wir uns wirklich, dass wir mit dem anderen unser Leben teilen. Ja, die schlechte Nachricht an der Geschichte des Verliebtseins ist, dass Verliebtsein, dieses Stadium, wo diese Glückshormone so ausgeschüttet werden, dass das leider nur so 3 bis 18 Monate anhält. Und meistens ist es dann auch schon mit der Verliebtheit vorbei, aber wir haben eine ganz große Chance. Wenn wir es dann schaffen, dieses zu überstehen, dass wir den anderen auf einmal gar nicht mehr so toll finden, dass der auf einmal blöde Sachen macht, dass wir uns vielleicht sogar fragen, was fand ich denn an dem mal überhaupt so gut? Ja, dann entsteht aber die richtige Liebe. Wenn wir das wirklich schaffen, dieses Verliebtsein zu überwinden. Und diese richtige Liebe, die ist auch was nicht nur zwischen Paaren passieren kann, sondern man kann auch tiefe Gefühle der Liebe für seine Kinder sowieso, für Familie, aber auch für gute Freunde empfinden. Also ich sage Menschen durchaus auch in meinem Freundeskreis, dass ich sie sehr lieb habe. Und das ist wirklich schön. Liebe ist was uns Menschen, glaube ich, ein ganzes Leben begleitet. Vor allen Dingen diese Sehnsucht danach, Menschen zu haben, die in unserem Leben sind, mit denen wir Leben teilen können und die wir wirklich aufrichtig lieben können. Liebe ist aber auch sowas, was unheimliche Enttäuschungen und Verletzungen beinhaltet. Und wo wir das alle vielleicht auch schon mal erlebt haben, dass wir enttäuscht und verletzt wurden und dass wir andere vielleicht schon enttäuscht und verletzt haben. Liebe ist was, ja, in der Welt dreht sich irgendwie alles um Liebe. Also ich finde das so cool, dass eigentlich die größten Rockbands spielen die schönsten Liebeslieder. Das ist Metallica hat, finde ich, das schönste Liebeslied geschrieben. Und das zeigt irgendwie, Liebe berührt unser aller Herz. Auch die ganz Harten haben innen drin so diese Sehnsucht nach Liebe. Als Georg und ich uns kennenlernten, waren wir schon ein bisschen älter. Und wir waren beide schon lange verheiratet. Und als wir uns kennenlernten, waren wir über 40 und wir haben beide diese rosarote Brille aufgehabt. Wir haben beide das auch nochmal so erleben dürfen, diese Schmetterlinge im Bauch. Und das war echt toll. Und nach relativ kurzer Zeit hat mich Georg gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und ich glaube, er hatte die rosarote Brille noch etwas länger auf als ich. Weil ich weiß nicht, er hätte mich wahrscheinlich schon gefragt. Aber ich habe gedacht, wow, unsere Liebesgeschichte, die wird keine einfache. Ich fand ihn total toll, aber ich wusste, wir beide passen eigentlich von unserem Charakter überhaupt nicht zusammen. Ich war mal, als ich Single war, in den 3 Jahren nach meiner ersten Ehe, da war ich bei Elite-Partner angemeldet und ich glaube, bei Parship ist das auch so, da werden Partner einem vorgeschlagen nach Matching Points, dass man auch wirklich gut miteinander harmoniert. Und ich glaube, wenn wir beide da zusammen angemeldet gewesen wären, wir wären nie einander vorgeschlagen worden, weil wir haben dann mal Jahre später, wo wir auch mal in der Eheberatung waren, weil wir haben uns unglaublich viel gestritten und Geschirr ist geflogen. Und also unsere ersten Jahre, die waren wirklich echt anstrengend, haben wir auch schon mal erzählt. Und ich glaube, wir wären nie einander vorgeschlagen worden. Und wir haben dann eben eine Paarberatung gemacht und da haben wir einen Partnerschaftstest gemacht und dann kam es. Wir hatten null gemeinsame Schnittmenge. Null. Null. Ja, und jetzt können... Jörn, das musst du schneiden nachher. Dass der Mann geht. Also wir hatten null Schnittmenge, aber das Interessante war, es hat uns geholfen zu verstehen, warum wir so anders sind, warum wir uns permanent im Alltag streiten. Nicht, weil der andere mir was Blödes will, weil der andere sich immer durchsetzen will, sondern... Wir haben gemerkt, ja, wir streiten uns, der andere tickt anders, der funktioniert anders, der denkt anders, der setzt die Prioritäten anders. Natürlich haben wir beide gleiche Werte und Lebensvorstellungen und wir haben auch beide eine gleiche Herkunftsgeschichte. Wir sind beide Einzelkinder, wir haben beide fast keine Familie mehr. Das schweißt auch zusammen. Und trotzdem haben wir uns irgendwann gewundert, warum lieben wir uns noch so? Und warum habe ich damals eigentlich Ja gesagt, obwohl ich wusste, dass es schwierig würde. Ganz einfach. Ich habe gewusst oder ich habe gehofft, dass Gott der ist, der mit in unserem Eheboot ist. Dass Gott der ist, der uns Liebe schenkt, der uns verbindet, dass Gott uns was gibt, worauf unsere Ehe eine andere Basis hat. Dass da eine übernatürliche Liebe ist. Und das können wir beide bestätigen. Unsere Reibungspunkte sind geblieben. Bei uns ist echt Feuer in der Bude. Aber die Liebe auch. Und das erstaunt uns und das flasht uns wirklich immer wieder, dass wir sagen, woher kommt das, dass wir uns jetzt nach 10 Jahren auch immer noch so echt gut leiden mögen und lieben mögen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Wenn wir das Wort Liebe hören, dann denken wir immer zuerst an die romantische Liebe. Dann denken wir so an Verliebtsein, ja, und okay, sich mögen. Aber heute Morgen soll es in erster Linie gehen um die Liebe, die Gott uns schenkt, um diese übernatürliche Liebe, um die Agape, das altgriechische Wort für Liebe. Die Liebe, die wirklich so viel größer ist, als wir Menschen uns das eigentlich vorstellen können. Und deshalb wollen wir mal zusammen schauen, wie die denn aussieht, diese Agape. Und die erste Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe, die steht im Neuen Testament in Johannes 13, Vers 34. Da heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Das ist aus der Abschiedsrede von Jesus an seine Jünger am letzten Abend, bevor er verhaftet wurde, bevor er ans Kreuz ging. Und da hat er ihnen gesagt, ja, ein neues Gebot gebe ich euch. Ich gebe euch einen Auftrag. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ja, wie hat denn Jesus geliebt? Da wollen wir gleich mal drauf schauen, aber ich möchte euch zuerst fragen, hast du dich mal gefragt, warum liebst du andere Menschen und warum lieben andere Menschen dich? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ist es nicht so, dass unsere Liebe und Sympathie für andere Menschen immer davon geprägt ist, ob die besonders nett zu uns sind, ob wir eine gute Zeit miteinander haben. Wenn mir jemand ein Kompliment macht, dann ist es doch viel einfacher, den zu mögen. Und was heißt es denn jetzt für uns als Christen? Wie kann ich denn andere Menschen lieben, die mir vielleicht auf den ersten Blick überhaupt nicht sympathisch sind? Gar nicht so einfach. Und wer ist denn eigentlich unser Nächster? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist auch so ein Hammer in der Bibel. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie liebe ich mich denn selber? Und wer ist denn mein Nächster? Ist mein Nächster der, mein Partner, meine Familie, in der ich lebe? Ist mein Nächster mein engster Freundeskreis? Ist mein Nächster mein Nachbar, der mit mir Tür an Tür wohnt? Ist mein Nächster der, der mich morgens, den ich sehe, wenn ich zur Arbeit fahre in der Bahn? Ist es vielleicht der Obdachlose am Straßenrand? Ist mein Nächster nicht der Mensch, der mir genau in dem Moment meines Lebens begegnet? Und was bedeutet es für uns als Vineyard Köln, wenn wir sagen, wir lieben? Wer noch nicht so lange hier in diese Gemeinde kommt, weiß es vielleicht nicht. Hinter euch hängt unser Motto an der Wand, hinter Steven. Könnt ihr mal schauen. Da steht Vineyard Köln, wir lieben. Vineyard Köln, wir lieben. Da steht, wir lieben, Punkt. Ein Punkt lässt gar keine Diskussion zu. Ein Punkt ist kein Komma. Vineyard Köln, wir lieben, weil, steht da nicht. Da steht Vineyard Köln, wir lieben, Punkt. Und wenn wir sagen, wir lieben unsere Stadt, das ist ja so schön, ne? Liebe deine Stadt. Und wenn Menschen sagen, ich liebe meine Stadt, was meinen sie denn da? Ich glaube, in Köln ist das so ganz klar, so dieses Lebensgefühl, was diese Stadt hat. Ich liebe meine Stadt. Ach, die Menschen sind so offen und das ist diese Atmosphäre und man kann hier so schön feiern und einen Kölsch trinken und ja, dieses Lebensgefühl. Ich habe mal 5 Jahre in München wohnen dürfen, muss man fast schon sagen. Ich habe mal 5 Jahre in München gewohnt und dann war wirklich so, München hat unglaublich schöne Gebäude und da fährt man gerne in Urlaub hin und die Leute mal, was, du wohnst in München? Ja, aber München ist auch unglaublich teuer. Ich habe mich sehr einsam in dieser Stadt gefühlt. Und was heißt das, wenn ich meine Stadt liebe? Wenn wir sagen, dass wir Köln lieben, dann meinen wir ja nicht die schönen Gebäude. Wir sagen, wir lieben die Menschen. Wir glauben an einen liebenden Gott, der sich uns wirklich verschenkt hat. Und das ist es doch. Dann lieben wir doch diese Stadt und ihre Menschen. Und wir wollen diese Liebe, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, die wollen wir weitergeben. Das ist uns ganz wichtig. Und damit lieben wir nicht nur hier uns selber. Und wir wollen hier auch kein Wohlfühlclub sein, sondern wir lieben die Menschen in dieser Stadt. Und wir wollen es zumindest versuchen. Und wenn man unsere Geschichte kennt, wir sind ja noch kein Jahr in diesen Räumen. Und die Fülke hat wirklich lange gegoogelt und gesucht. Und wir waren ja im Industriegebiet draußen in sehr, sehr kleinen Räumen. Da ist niemand einfach so vorbeigekommen. Da musste man uns wirklich googeln und sagen, ja, ich will mal ganz gezielt in die Vineyard Köln gehen. Und wenn man bedenkt, was in diesem Jahr schon alles passiert ist, dass hier Menschen an der Tür vorbeigehen, unsere Musik hören und sagen, was ist denn hier los? Da gucke ich mal. Oder sich Geld vorne am Geldautomat ziehen. Dass inzwischen Menschen hier aus dem Viertel in die Gemeinde kommen. Dass sie sich taufen lassen. Nächste Woche dürfen wir nochmal Taufe feiern. Und das ist so ein Geschenk, dass ich weiß genau, oder wir wissen im Leitungsteam, wir wissen, wir sind hier am richtigen Platz. Und das berührt uns immer, immer wieder. Und wir sehen diese Räume wirklich als Geschenk von Gott. Und was machen wir denn mit einem Geschenk? Geschenk, das nutzen wir, das packen wir aus. Ein Geschenk ist ja nicht dafür da, dass wir es nur anschauen. Wir dürfen diese Räume also auch sinnvoll nutzen. Wenn wir wissen wollen, wie es als Christ gelingen kann, Menschen zu lieben, die mir vielleicht eigentlich egal sind, die mir vielleicht auf den ersten Blick so gar nicht sympathisch sind, dann müssen wir auf den schauen, dem wir nachfolgen. Ich folge Jesus, ist auch so ein schöner Spruch. Aber was bedeutet es wirklich, Jesus nachzufolgen? Und dann möchte ich mit euch gerne anschauen, wie hat Jesus denn gelebt? Wie hat er Beziehung gelebt? Und wie hat er denn geliebt? Und den Bibeltext, den ich euch mitgebracht habe, der steht in Johannes 21, 15 bis 17. Jesus war schon ans Kreuz gegangen, er war gestorben. Und er hat sich nach seinem Tod einige Male seinen Jüngern gezeigt und hat mit ihnen nochmal gesprochen. Und das ist eine der Begebenheiten. Und ich lese mal vor. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Und Petrus spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Und dann spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus spricht wieder: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann spricht Jesus zu ihm: Dann weide meine Schafe. Und dann spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge und du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Man muss wissen, dass Petrus derjenige war, der Jesus 3-mal verleugnet hat. Als Jesus gefangen genommen wurde, wurde Petrus gefragt: Du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Und er verleugnete ihn und sagte, nein, den kenne ich überhaupt nicht. Er hatte Angst. Er hatte Angst, dass er auch verhaftet werden könnte, ins Gefängnis kommen könnte. Er hatte Angst um sein Leben und er reagiert menschlich und er sagt, nee, zu dem gehöre ich nicht. Und dann kräht der Hahn. Und dann hat er sich geschämt, weil er wusste, er hat diesen Jesus, dem er versprochen hatte zu folgen, er hat ihn einfach im Stich gelassen. Und deshalb ist es kein Zufall, dass Jesus ihn hier genau dreimal fragt, hast du mich lieb? Und ich finde es so grandios an dieser Bibelstelle, man fragt jemanden, den man lieb hat, das fragt man nur, wenn man wirklich sich wünscht, dass man mit ihm Beziehung haben möchte. Sonst frage ich das nicht. Hast du mich wirklich lieb? Und da merkt man, dass Jesus, er weiß ja, Jesus weiß alles, Jesus weiß, dass er ihn verleugnet hat. Und dann merkt man, Jesus hat ihm verziehen. Also Jesu Liebe ist verzeihend und Jesu Liebe ist mutmachend, denn obwohl er weiß, Petrus hat mich so enttäuscht, gibt er ihm einen Auftrag. Er sagt, weide meine Schafe, führe das fort, was ich begonnen habe. Das ist eine Riesenverantwortung. Das ist unglaublich. Ich finde eine Textstelle hier ein bisschen schwierig. Da bin ich selber so ein bisschen drüber gestolpert. Er fragt ihn ja auch, liebst du mich mehr, als die anderen mich lieb haben? Da könnte man ja jetzt so denken, da soll so ein Wettbewerb unter Christen entstehen. Ich mag Jesus aber lieber. Ne, ich lese aber mehr in der Bibel, ich bin aber der bessere Christ. Ich würde es so verstehen, er fragt ihn hier, an welcher Stelle stehe ich denn in deinem Leben? Wie wichtig bin ich dir denn? Und wenn wir uns mal so fragen, ich glaube, wir alle haben das schon erlebt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und ihm nachfolgen, dass wir in schwierigen Zeiten, da klammern wir uns an diesen Jesus. Da wissen wir, er ist das Fundament, er ist der, auf den wir uns wirklich stützen können, auf den wir uns verlassen können. Wenn wir enttäuscht werden in dieser Welt, dann wissen wir, Jesus ist aber der, auf den wir zurückgreifen können. Aber ich glaube, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, dann wünscht er sich, dass es mehr ist, dass wir wirklich sagen, ich stehe heute Morgen auf, ich habe einen guten Tag, ich habe vielleicht gerade eine glückliche Beziehung, aber ich möchte trotzdem sagen, hey Jesus, ich will dir heute nachfolgen, zeig du mir, wen ich heute lieben kann. Zeig du mir, wie ich heute deine Schafe weiden kann. Was bedeutet es denn, die Schafe zu weiden? Das ist ja so ein ganz riesen Ding. Für mich ist es das, ja, führe das fort, bau Gemeinde. Und was ganz spannend hier ist, ist, dass weide meine Schafe ist keine klare Anweisung. Jesu hätte ja auch sagen können, pass mal auf, die Schafe, die müssen morgen, so wie bei Sean, das Schaf, Scheunentor auf, Schafe raus, dann kriegen sie um 7 Uhr ihr Futter, dann kommt irgendwann vielleicht auch mal der Tierarzt, dann ist dies, dann ist das, dann ist jenes. Nee, das macht Jesus nicht. Jesus sagt dir nicht, wie du Menschen lieben sollst. Der sagt nur, tu es, führe meine Nachfolge fort, weide meine Schafe. Der gibt uns da ganz, ganz viel Freiheit im Lieben. Auch das ist Jesu Liebe. Jesus Liebe ist positiv, sie ist verzeihend, mutmachend und er schenkt uns Freiheit in seiner Nachfolge. Und wenn ihr auf eure Beziehungen mal schaut, oder wenn ich auf meine Beziehungen schaue, das sollte ja bei mir anfangen, wenn ich das übertrage, wie sieht denn da meine göttliche Liebe so aus, die ich so in mir habe in Beziehungen? Bin ich wirklich immer verzeihend? Bin ich immer mutmachend? Bin ich, ja, lasse ich den anderen immer so die Freiheiten? Darf der andere immer sein? Ich glaube, ich darf da noch ganz viel lernen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jesu Liebe ist Gnade, ist einfach Gnade. Was ich auch spannend finde, manchmal waren es nur ganz, ganz kurze Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte. Und das ist auch so entscheidend. Wir denken manchmal, ach, so kurze Begegnungen lösen gar nichts aus. Aber ich glaube, dass gerade diese kurzen Begegnungen, die wir tagsüber haben können, die können ganz entscheidend sein. Jemandem ein Lächeln schenken, jemandem die Tür aufhalten. Vielleicht dem Obdachlosen nicht einfach nur eine Münze hinwerfen, sondern sich mal runterbeugen und fragen, wie geht's dir heute? Kann ich was für dich tun? Was hat Jesus denn in seinen Begegnungen getan? Er hat Menschen geheilt, das wissen wir, und wir dürfen auch in seinem Namen für Menschen beten und Heilung aussprechen. Jesu hat aber eingegriffen, und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, da wo Unrecht war. Denkt an die Frau, die gesteinigt werden sollte. Sie hat gesündigt, sie hat einen riesen Fehler gemacht und das Recht war nicht auf ihrer Seite. Und Jesus stellt sich vor diese Menge. Da steht eine Meute, da steht so ein Mob mit Steinen in der Hand und er stellt sich vor diese Menge und sagt, stopp. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und auch das dürfen wir von ihm lernen, dass wir mutig sein dürfen, dass wir für Unrecht eintreten dürfen, dass wir nicht einfach wegsehen. Jesus hat uns eine Verantwortung gegeben, weide meine Schafe. Das heißt nicht, weide die Schafe, die immer brav sind. Guck auch nach denen, die es nicht sind. Jesus macht keine Unterschiede. Er ist nie den einfachen Weg gegangen. Er hat mit den Menschen an einem Tisch gesessen, mit denen niemand am Tisch sitzen wollte. Mit den Huren, mit den Zöllnern. Weide meine Schafe. Und manchmal hat sich Jesus auch richtig Zeit genommen für Begegnungen. Die Frau am Brunnen, da nimmt er sich Zeit, da setzt er sich hin, da hört er ihr zu, da geht er mit ihr in die Tiefe. Auch das dürfen wir uns manchmal erlauben, Zeit zu haben für andere. Aber Menschen lieben heißt auch, dass wir manchmal klare Worte finden dürfen. Menschen lieben heißt nicht nur, immer anderen nach dem Mund zu reden, nur nette Worte zu sagen, sondern Menschen lieben heißt auch, ich darf mal ehrlich sein, aber immer wertschätzend und respektvoll. Es gibt die Geschichte in der Bibel, da ist die Mutter von Jesus und seine Brüder, die machen sich auf den Weg. Sie haben ihn lange nicht gesehen und sie haben eine weite Reise hinter sich. Und sie wollen ihn gerne treffen. Und was macht denn Jesus? Das ist total irritierend. Der sagt in dem Moment, nö, das geht jetzt gerade nicht, das ist jetzt nicht dran. Und auch das dürfen wir mal sagen. Wir dürfen mal sagen, jetzt nicht, aber später vielleicht. Auch da dürfen wir mal den Mut haben. Und dann habe ich mich noch gefragt, wie liebt denn unsere Welt? Was bedeutet es denn, in unserer Welt zu lieben? Und wir alle, denke ich, haben das auch schon gemacht. In unserer Welt ist es eigentlich so, ich gebe nur dann was und ich liebe nur dann vielleicht, wenn ich was zurückbekomme. Man spricht da von Win-Win-Situation. Und das ist auch auf der einen Seite gut, weil wenn wir immer nur geben und ausbrennen, dann können wir auch enttäuscht werden. Und das ist auch so ein Schutz, dass wir sagen, wir schützen uns. Wir schützen uns vor dem, was da vielleicht passieren könnte. Menschen zu lieben heißt auch, kluge Entscheidungen zu treffen, uns nicht ausnutzen zu lassen, sondern wirklich auch Jesus zu fragen, wie darf ich denn mit dieser Situation umgehen? Nachfolger lieben anders, als diese Welt liebt. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir einen Auftrag von Gott bekommen und dieses Weide meine Schafe gilt ja nicht nur für Petrus, wir dürfen diese Nachfolge weiterführen. Und wenn wir einen Auftrag von Gott bekommen, dann wird es immer etwas sein, was du kannst. Gott wird dir nicht, wenn du ein introvertierter Mensch bist, wird er nicht sagen, jetzt gehst du auf den Heumarkt, auf eine Apfelsinenkiste und predigst da. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Gott hat uns mit so vielen Gaben ausgestattet und so vielen Unterschiedlichkeiten. Und vielleicht hast du die Gabe der Hilfsbereitschaft. Vielleicht kannst du Menschen gut zuhören. Dann darfst du dich fragen, hey, was kann ich für andere tun? Ich kann niemandem einen Schrank aufbauen, tut mir leid, aber du kannst es vielleicht. Vielleicht hast du die Gabe der Ermutigung. Vielleicht darfst du für andere beten. Frag einfach mal. Habt ihr euch das schon mal gefragt, was eure persönliche Liebessprache für andere Menschen ist? Und es ist ja in der Regel so, wenn wir was geben und für Menschen was tun, dann bekommen wir ganz viel zurück. Geben ist ja manchmal wirklich schöner als beschenkt werden. Und da bin ich mir ganz sicher, dass Gott dich da im Blick hat und du darfst ihn ruhig fragen. Vor einigen Jahren war es bei mir so, da kannten Georg und ich uns schon und mein Leben ging so in ein bisschen ruhigere Bahn und ich ging in eine Gemeinde und ich habe gemerkt, da ist was, was mich aber antreibt, wo ich so dachte, das ist noch nicht alles. Und ich habe Jesus gefragt und ich habe gesagt, was kann ich für dich tun? Sende mich. Ich wusste, der wird mich jetzt nicht in die Mission senden, das ist nicht meins. Ich hätte mir aber auch damals niemals vorstellen können, ich war eher so ein bisschen schüchtern, dass ich mal irgendwann vorne stehe und überhaupt reden darf. Und das sind Schritte, die Gott mit mir gegangen ist, über 7 Jahre. Und das möchte ich euch sagen und euch Mut machen, weil man denkt so ganz oft, was andere können, das kann ich nicht. Aber das stimmt nicht. Gott hat dich begabt und er sagt, weide meine Schafe. Und ich glaube, Menschen anders zu sehen und anders zu lieben, mit Gottes liebenden Augen zu sehen, das wird unser Leben unglaublich bereichern. Wie kann es uns denn jetzt gelingen, dass wir lernen, Menschen mit anderen Augen zu sehen? Ganz ehrlich, gar nicht. Aus uns selbst raus können wir das nicht. Ich kann mir noch so sehr vornehmen, heute bin ich besonders nett, heute bin ich besonders freundlich, heute mache ich dies und das und jenes. Und ich glaube, das wird uns ein Stück weit gelingen. Aber irgendwann kommen doch immer wieder unsere menschlichen Seiten durch. Ich bin jemand, der ungeduldig ist, leider. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, dass ich dann leider zickig werden kann. Ich meine das gar nicht so und das tut mir auch hinterher, Fühlke lacht schon, die kennt das, das tut mir dann auch hinterher wirklich leid, mein Mann kennt das natürlich auch, also Geduld ist überhaupt nicht meine Stärke und ich darf da immer wieder Gnade erfahren, immer wieder. Und ich glaube, wenn wir wirklich sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen und dann lebt der Heilige Geist in uns. Und dann dürfen wir aber auch sagen, Heiliger Geist, ich gebe dir den Raum. Das muss auch erstmal passieren, dass wir uns danach ausstrecken, dass er uns verändern darf. Dass du wirklich aktiv sagst, verändere mich da. Zeig mir, wie ich andere Menschen lieben kann. Und ich bin mir sicher, er wird das Schritt für Schritt tun. Im Alten Testament steht ja schon, ich gebe euch ein neues Herz. Ich nehme das steinerne Herz aus deiner Brust. Und ich habe das selber gemerkt, dass ich im Laufe der Jahre, wo ich als Christ unterwegs bin, aktiv unterwegs bin, dass Gott mich verändert hat. Der hat mich so weich gemacht für so viele Dinge und das ist wirklich schön. Aber es ist nicht nur das, dass der Heilige Geist uns verändern kann, dass wir andere Menschen besser lieben, sondern ich glaube, der Heilige Geist möchte uns auch heil machen und Heilung schenken von Verletzungen, die wir durch andere Menschen erlebt haben. Da, wo wir in der Liebe verletzt worden sind. Lasst euch von Jesus lieben. Das ist, glaube ich, das beste Heilungsmittel, was es geben kann. Lasst euch von Jesus lieben. Lasst euch vom Heiligen Geist Menschen zeigen, für die ihr da sein könnt. Fragt ihn, sagt mir, hey, ich möchte heute jemandem was Gutes tun. Und wenn es nur eine nette Begegnung auf der Straße ist, und lasst euch vielleicht auch Menschen zeigen, mit denen ihr Beziehungen außerhalb von Gemeinde haben könnt. Das finde ich auch eigentlich ganz wichtig, dass wir nicht nur hier in unserem Rahmen Beziehungen haben, sondern dass wir auch Beziehungen pflegen, die uns außerhalb dessen, auf dem Arbeitsplatz, Nachbarn, wie auch immer, über den Weg geschenkt werden. Fangt an, für einzelne Menschen zu beten. Ja, und ich habe eben schon gesagt, seid nett zu Menschen. Ich finde, nett ist ein tolles Wort. Nett ist nicht die kleine Schwester von Scheiße. Weil für mich ist nett, höflich, respektvoll, wertschätzen. Das fasst für mich alles zusammen. Seid einfach nett zueinander. Und vor allen Dingen, seid nett zu euch selbst. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Selbstliebe wird oft bei Christen so unterschätzt. Und das gilt jetzt nicht für die Egoisten, aber ich gehe mal davon aus, hier sitzt keiner. Es gibt so viele Christen, die denken, ich muss das jetzt tun und dies tun und jenes tun. Jesus hat sich auch immer wieder Auszeiten genommen. Jesus hat sich in die Stille zurückgezogen, hat seine Reserven aufgefüllt. Gott will nicht, dass wir in einen Burnout laufen vor lauter Liebesgedanken und Druck und muss, gar nichts muss. Ne, das ist auch ganz, ganz wichtig. Gott hat uns dieses Leben auch geschenkt, damit wir gut zu uns sind, damit wir Freude haben an diesem Leben, damit wir dieses Leben wirklich auch genießen können, aber natürlich auch, damit wir andere im Blick haben. Gottes Liebe ist bedingungslos. Die ist total bedingungslos. Der schenkt sie einfach. Und wie ich schon gesagt habe, wir können sie nicht aus uns selbst raus produzieren, aber wir können dem Heiligen Geist den Raum geben, dass er uns verändert. Und wenn wir nur aufgrund unserer menschlichen Bedürfnisse und Sehnsüchte, die wir ja alle in uns haben, andere Menschen sehen und lieben, dann werden wir irgendwann scheitern. Dann werden wir frustriert sein und enttäuscht sein und werden sagen, boah, das hat sich vielleicht gar nicht gelohnt. Georg und ich haben vor vier Jahren Gottes Stimme gehört und wir haben in Menschen investiert, die uns ans Herz gewachsen sind. Und wir haben eine riesen Enttäuschung erlebt und wir wurden jetzt neulich mal gefragt, wie geht's euch jetzt damit? Und ich muss sagen, es waren ein paar Tage, die waren schlimm, weil ich wirklich zwei Menschen verloren habe, die ich geliebt habe. Aber irgendwie weiß ich, dass es richtig war, Menschen für eine gewisse Zeit zu begleiten. Und das ist das, wo die Enttäuschung gar nicht so groß ist. Und ich würde es immer wieder tun. Menschen zu lieben, ich komme jetzt zum Schluss. Menschen zu lieben gelingt nicht aus der Distanz. Menschen zu lieben bedeutet immer, in Beziehung mit ihnen zu treten. Auch wenn wir vielleicht enttäuscht werden. Jesus hat in Menschen immer investiert. Er wusste, dass Petrus ihn enttäuschen würde. Er wusste, dass Judas ihn verraten würde. Und trotzdem hat er in sie investiert. Und wisst ihr, wenn ich an mich denke und ich merke, wenn ich unterwegs bin und in Beziehung trete und ich merke, wenn ich versage, und das kommt öfters vor, und dann kräht der Hahn. Und dann denke ich manchmal, könnte der blöde Hahn nicht vorher krähen? Könnte der nicht vorher krähen und sagen, Achtung, gleich wirst du was Blödes tun, sagen, machen oder nicht tun. Gleich wirst du dir wünschen, du hättest bei dem Obdachlosen angehalten. Warum kräht der eigentlich immer hinterher? Das ist doch echt doof, oder? Tja, passiert mir echt oft. Und wisst ihr, und dann schämt man sich und dann denkt man, boah, ich lasse es lieber beim nächsten Mal. Aber wisst ihr, was Jesus dann macht? Jesus sagt dann zu mir, liebst du mich? Ich verzeih dir, fang von vorne an. Jesus sagt, liebst du mich? Weide meine Schafe. Hör nicht auf, meine Schafe zu weiden. Hör nicht auf, für mich unterwegs zu sein. Gottes Liebe zeigt sich wirklich in dem größten Geschenk, was er uns gegeben hat, in Jesus. Und Jesus ist nicht nur für uns ans Kreuz gegangen, wir dürfen auch auf Jesus schauen. Wir dürfen schauen, wie er geliebt hat. Er ist wirklich unser Vorbild und er ist an unserer Seite. Und Jesus wünscht sich die Beziehung mit uns. Und Gott wünscht sich keine perfekten Nachfolger. Da bin ich mir ganz sicher, er kann sich keine perfekten Nachfolger wünschen, weil er kennt uns, er hat uns gemacht und er weiß, dass wir es nicht sind. Aber ich glaube, Gott wünscht sich Nachfolger, die ihn zurücklieben mit ganzem Herzen und die sagen, ich will dir nachfolgen, und vor allen Dingen, die bereit sind, sich von seiner Liebe verändern zu lassen. Amen. Und Papa, ich danke dir, dass du uns ganz dolle liebst, jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und ich bete, dass der Heilige Geist euch wirklich zeigt, wie ihr heil werden dürft von Verletzungen, dass ihr euch lieben lasst von Jesus, dass ihr jetzt gleich im Worship euer Herz ganz, ganz weit macht für Gottes Liebe. Dass ihr einfach spürt, was für euch persönlich dran ist. Und dass ihr die Gelegenheit auch nutzt, ans Kreuz zu kommen, dass ihr vielleicht für euch beten lasst. Und dass ihr euch vom Heiligen Geist leiten lasst. Amen.